Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Aus. Schluss. Vorbei. Es reicht. Ich kann nicht mehr. Ich habe die Nase voll. Ich will auch nicht mehr. Es hat einfach keinen Zweck. Ich gebe auf. Wir sehen einen Mann unter einem Ginsterbusch sitzen, völlig fertig, am Ende. Bis dahin sprühte der vor Gott Vertrauen, hat im Auftrag Gottes Wunder getan, unfassbare. Das scheint plötzlich verdunstet, in Luft aufgelöst. Das gibt es immer wieder, auch unter Menschen, die für Gott leben, die Jesus kennen. Das kann es auch bei Leuten geben, die für andere Vorbilder im Glauben sind. Strahlende Vorbilder. Plötzlich ist die Kraft weg. Ich kann nicht mehr. Der Bericht über das Erleben des Propheten Elia im ersten Buch der Könige, Kapitel 19, will uns helfen, mit uns selbst und mit anderen umzugehen, die entmutigt sind. Wir dürfen Gott beobachten dabei, wie er einen Menschen, der für ihn lebt, wieder auf die Beine bringt. Ich möchte den Text heute erzählend aufnehmen unter dem Thema Gott macht müde Menschen munter. Gott macht müde Menschen munter. Schon vor dem gerade von mir kurz angerissenen Geschehen hatte Elia eine dicke Halsschlagader. Er war von Gott beauftragt, das Volk Israel auf den richtigen Weg, nämlich ins Vertrauen auf Gott und in Gehorsam gegen Gott zu führen. Aber immer wieder rannten sie ins eigene Unglück, weil sie ihm nicht vertrauten und nicht auf ihn hörten. Deshalb ließ Elia es im Auftrag Gottes zu einem riesen Showdown kommen. 450 Propheten des falschen Gottes Baal besiegt er auf dem Berg Karmel, weil Gott Feuer vom Himmel fallen lässt und die anderen Propheten alle dumm dastehen, weil ihr Gott natürlich kein richtiger Gott ist und es nicht kann. Gott hat deutlich gemacht, ich bin der Herr der Welt und niemand anders hat hier alles im Griff. Tief erschrocken fiel das Volk nieder und ruft, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Dann ist ja alles wieder gut, könnte man meinen. Als der gottlose König Ahab allerdings seiner Frau alles berichtet, bläst die zum Gegenangriff. Sie droht Elia innerhalb von 24 Stunden umzubringen. Nix Umkehr zu Gott. Das königliche Ehepaar stellt auf stur, wie sie es immer getan hatten, wenn Gott sie ansprach. Ihre königliche Majestät pfeift auf den Allmächtigen. Und Elia scheint sich zu sagen, gegen so viel Dummheit ist kein Kraut gewachsen. Die sind zu allem fähig. Er bekommt kalte Füße und haut ab. Quer durch das ganze Land Israel, ab in die Wüste. Geradewegs Richtung Ägypten, wo Gott sein Volk ja mal aus der Sklaverei erst hergeholt hatte, um sie in diesem Land leben zu lassen. Elia ist also in jeder Hinsicht auf dem Rückzug. In der Wüste setzt er sich unter einen Ginsterbusch. Es reicht, Herr, so nimm nun meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Man spürt, wenn man das liest, und ich kann es euch nur empfehlen, das in Ruhe nachzulesen heute nochmal, 1. Könige 19, man spürt die Enttäuschung darüber, dass er es auch nicht geschafft hat, das Volk Israel im Vertrauen auf Gott festzumachen. Das haben schon die Glaubensväter probiert. Das haben vor ihm viele Propheten probiert. Und alle haben sich an diesem widerspenstigen Volk die Zähne ausgebissen. Das ist zu viel. Auch für seine leidgeprüfte Prophetenseele. Er versteht Gott und die Welt nicht mehr. Auch körperlich fühlt er sich wie ein Fußball ohne Luft. All die Glaubenserfahrungen seines Lebens scheinen plötzlich keinen Wert mehr zu haben. Er kommt sich einfach nur noch im Stich gelassen vor. Vielleicht kennst du das. so eine Müdigkeit, so ein Empfinden von Einsamkeit, ein Nicht-mehr-Können. Und das, obwohl du weißt, dass Gott immer vertrauenswürdig ist und dass er immer einen Weg kennt und hat. Ist alles klar im Kopf, aber es greift nicht mehr. Vielleicht haben wir schon so lange viel eingesetzt, damit Freunde und Bekannte etwas von Jesus hören und die scheinen sich ja doch nicht zu interessieren. Vielleicht haben wir es auch schon lange nicht mehr probiert, deshalb. Oder da waren welche, die haben Interesse gehabt. Wir haben ja hier auch Leute gehabt, die in den Gottesdienst gekommen sind. Und dann bleiben sie weg. Wir haben uns abgemüht und gebetet, dass die Tochter oder der Sohn einen guten Weg findet. Und sie oder er geht doch einen eigenen. Ganz entgegen dem, was wir uns so vorgestellt haben. Uns hat eine Krankheit erwischt. Oder sonst etwas, was unser Leben in unserem Leben so schwer wiegt, dass uns der Lebensmut aus der Seele gesaugt wird. Wir wollen gerne als Christen leben, aber es scheint alles wie ein Krampf. Und wir trauen uns auch nicht, mit jemandem darüber zu sprechen, denn bei den anderen scheint ja alles in Ordnung zu sein. Wir sind die Einzigen, die so dumm sind. Jetzt reicht's. Das Maß ist voll. Die Luft ist raus. Elia ist lebensmüde geworden. Des Lebens müde, also zu müde, um zu leben. Er erwartet nichts mehr. Von Gott auch nicht. Das erschüttert ja unsere idealen Vorstellungen von einem Menschen, der mit Gott lebt. Ein Christ zieht immer fröhlich seine Straße. Ein Christ ist immer einsatzbereit. Ein Christ weiß immer einen Ausweg. Ein Christ gibt nicht auf. Ein Christ, das zieht alles nicht mehr. Auch noch so kluge Ratschläge kommen nicht an. Der Lebensmut ist verdunstet. Und jetzt? Jetzt hängt alles davon ab, dass Gott wirklich lebendig ist und nicht nur ein Hingespinst, wie viele behaupten und man vielleicht auch selber schon mal gedacht hat. In drei Abschnitten gucken wir uns an, wie Gott müde Menschen munter macht. Erstens, Gott sorgt für dich. Zweitens, Gott begegnet dir. Drittens, Gott gebraucht dich. Es beginnt bei Elia mit Gott sorgt für dich. Erstmal lässt Gott Elia in aller Seelenruhe schlafen. Einfach ausschlafen. Als er aufwacht, steht da von einem Engel gebracht, etwas zu essen und zu trinken. Da isst er sich erstmal satt. Und dann haut er sich wieder aufs Ohr und schläft weiter. Gott macht ihm nicht erstmal Vorwürfe. Was ist denn mit dir los? Spinnst du jetzt eigentlich oder was? Nein, er gibt ihm, was er am dringendsten braucht. Nahrung und Schlaf. Das hat in meinem Leben durchaus erheblichen Niederschlag gefunden. Ich bin dankbar für viele Menschen, die Gott mir im Laufe meines Lebens an die Seite gestellt hat, die auch auf eine ganz natürliche Art und Weise mit einer Fürsorge für mich da waren und durch die er mich auf die Beine gebracht hat. Wo steht eigentlich, dass Engel Flügel haben müssen und als solche zu erkennen sind? Immer. Ich glaube, ich habe welche erlebt. Beim zweiten Mal, als Elia also dann wieder aufwacht, sagt der Engel, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Elia marschiert dann 320 Kilometer durch die Wüste, 40 Tage lang. Hätte man schneller schaffen können, wenn man denn gehetzt hätte, aber ich meine, er war auch fertig und außerdem sind die 40 Tage natürlich biblisch ein Hinweis auf die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Elia kommt zu dem Berg, an dem Gott früher Mose begegnet war und wo er seinen Bund mit dem Volk Israel geschlossen hat. Und dort spricht er wieder mit ihm. Also 40 Tage und 40 Nächte nicht, aber jetzt wieder. Was machst du hier, Elia? Das ist eine interessante Frage. Darf ich dich das im Namen Gottes auch mal fragen? Wo auch immer du innerlich und äußerlich bist, was machst du hier? Die Frage ist deshalb so gut, weil Elia ja nicht deshalb da ist, weil Gott ihn dahin geschickt hat. Also er ist nicht im Auftrag Gottes in die Wüste abgehauen. Eigentlich hatte er hier überhaupt nichts zu suchen auf dem Weg zurück nach Ägypten. In die Sklaverei. Er ist da, weil er es zugelassen hat, dass Menschen ihm den Mut nehmen. Ich sage das ja manchmal gerne. Wir tun so, als ob wir nicht anders können. Deswegen sagen wir, das nimmt mir den Mut. Nein, nicht nur psychologisch konsequent, sondern für uns wesentlich ist, dass wir entdecken, ich habe mir den Mut wegnehmen lassen. Er hat sich von Drohungen und Lebensumständen einreden lassen, dass Gott nicht für ihn da ist und es nun aus ist, dass nichts mehr zu erwarten ist. Nach allem, was Elia schon und gerade kurz vorher mit Gott erlebt hatte, ist das geradezu ein Witz, dass er sich vor dieser aufgeblasenen Königsgemahlin fürchtet. Aber Gott lacht nicht. Er lacht ihn nicht aus. Er darf erstmal seinem Frust Luft machen. Er klagt jetzt erstmal darüber, dass die Menschen in Gottes Volk nicht auf ihn hören, dass sie gegen seine Gebote leben und dass er allein übrig geblieben ist als Prophet Gottes und alle anderen schon umgebracht worden sind von denen. Und jetzt soll es ihm auch noch an den Kragen gehen, naja, genauer gesagt an die Gurgel. Und er darf das erstmal so sagen. Man könnte daraus auch die Kritik hören, dass Gott ja auch nichts dagegen unternommen hat. Nachdem das jetzt raus ist, geht Gott einen Schritt weiter mit ihm. Als zweites, Gott begegnet dir. Gott sagt nun, dass er ihm begegnen wird. Wenn er kommt, soll Elia aus der Höhle treten, in der er übernachtet hat. Auch das erinnert an Mose, mit dem Gott das auf diesem Berg auch schon mal ähnlich gemacht hatte. Zuerst lässt Gott einen starken Wind kommen, dass es so kracht und Felsen zerbrechen. Aber Gott ist nicht in dem Wind. Dann kommt ein Erdbeben. Auch darin ist Gott nicht. Dann kommt Feuer. Auch darin kommt nicht Gott. Wie Elia das wohl alles erlebt hat, so eine Vorführung der Macht Gottes. Sturm, Erdbeben, Feuer, das alles waren Art und Weisen, wie Gott dem Volk begegnet ist in der Geschichte. Ein großes Auftreten Gottes, damit das Volk und der König endlich umkehrt und den Götzendienst aufgibt und wieder dem lebendigen Gott vertraut. Sowas hatte Gott ja alles veranstaltet. Sowas hatte Elia jetzt auch noch mal erwartet, aber es hatte doch alles nichts genutzt. Der König hat sich mehr vom Gezeter seiner Frau als vom Eingreifen Gottes beeindrucken lassen. Und nun kommt ein stilles, sanftes Sausen. Ein leises Geräusch steht dort wörtlich oder eine leise Stimme. Da tritt Elia vor die Höhle, denn er merkt, jetzt kommt Gott. Diese Art Gottes hatte Elia ganz offensichtlich vorher nicht auf der Rechnung. Aber jetzt erlebt er Gott als den, der ihm nahe kommt und nicht einfach alles vernichtet, was nicht zu ihm passt. Und dem er nahe kommen darf, Gott zeigt ihm, dass er nicht vor allem durch große Machtdemonstrationen erkannt werden möchte, sondern sich so nähert, dass der Mensch es ertragen und erleben kann. Gott will uns nahe kommen, damit wir ihn an uns heranlassen. Woher kommt eigentlich die aus meiner Sicht gängige Auffassung, dass Christen, die viele Wunder mit Gott erleben, wichtiger wären als wir Otto-Normal-Christen. Wo haben wir das eigentlich her? Hat Gott das Herz des Volkes Israel gewonnen, als sie in der Wüste und auch sonst seine Wunder erlebt haben? Beim größten Teil nicht. Wie Gott erkannt werden möchte, wurde nach Elia noch deutlicher, als er in Jesus Christus in diese Welt kam. Verletzlich, ließ sich von uns verspotten, schlagen und ans Kreuz nageln. Von ihm wird gesagt, er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen und das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und Gott lässt Elia hier erkennen, dass er immer noch das Geschehen auf dieser Welt im Griff hat, auch wenn Elia davon nichts merkt. Gott kann eben mit seiner Macht so umgehen, dass er sie nicht gegen, sondern für uns Menschen einsetzt. Und anstatt uns unsere Überheblichkeit heimzuzahlen, legt Gott unsere Sünde auf seinen Sohn und zahlt die Rechnung selbst. Er will uns gewinnen, nicht vernichten oder zwingen. Elia lernt Gott besser kennen, an seinem Tiefpunkt. Natürlich tut Gott auch Wunder, wenn es angebracht ist. Aber Gott kennenlernen, ihn in seinem Wesen verstehen, das geschieht vor allem im Hören auf Gott. In der Stille, ich denke, das ist hier durchaus übertragen, auch als wirkliche Stille gemeint. Stille vor Gott heißt nicht, so, jetzt will ich mal wieder beten, ich habe gerade so eine tolle Einstellung und will ich mal wieder gucken, dass Gott mir die mal wieder bestätigt. Sondern Stille vor Gott heißt, ich begreife mal wieder, dass ich nur mit leeren Händen komme. Vielleicht komme ich nicht mal mit Glauben, denn der wird mir ständig streitig gemacht. Gerade deshalb bete ich, damit Gott mich wieder auf sich einstellt. Damit er mir die Hände, besser gesagt das Herz, füllt. Denn ich allein hab's nicht. Ich bring's auch nicht mit, was ich brauche. Und da bekomme ich einen neuen Blick für ihn, für mich selbst und das Leben und für andere Menschen. Auch für die, die mir so übel zusetzen. Das ist für mich der Grund, warum ich in mein tägliches Leben immer wieder Stille einbaue. Das muss ja gar nicht immer lang sein. Gespräch mit Gott, immer wieder ein Gebet. Es ist wichtig, nicht nur über Jesus zu sprechen, sondern mit ihm selbst. Das hat mein Dozent für Altes Testament einmal so eindrucksvoll gesagt, dass ich vermute, dass ich nicht der Einzige bin, der es nicht mehr vergessen hat. Lasst uns nicht Worte über Gott suchen, sondern ihn selbst. Man kann auch ein gutes Buch lesen, aber vor allem empfehle ich immer, dass wir in der Bibel auf sein Wort auch direkt hören. Auch Gespräche mit anderen Christen, in denen es auch mal wirklich zur Sache geht, helfen uns weiter. Jeder sollte sich das gönnen. Einen Menschen, mit dem er immer wieder darüber spricht, was im eigenen Leben los ist. Dem er das mal offenlegt, was ihn freut und was ihn wurmt und wo er Hilfe braucht. Da will Gott uns beschenken und uns begegnen. Und durch Schwierigkeiten werden wir eben gerade in die Stille geführt. Wie an meiner Ausbildungsstätte, als jemand die Nachricht erhielt, dass er in einen Ort versetzt wird, mussten ja an die erste Dienststelle dahin gehen, wo man uns hinschickte, wo niemand hin wollte. Und dann sagte der zuständige Inspektor für den Bereich, gell, manche Dinge treiben uns nicht, zwingen uns nicht in die Knie, sondern auf die Knie. Also in das Hören auf Gott, in das sich Gott ausliefern. Ich habe euch ja schon mal angedeutet von der Erfahrung, die ich gerade neulich gemacht habe, als ich ziemlich niedergeschlagen war, weil es irgendwie so aussieht, in der Corona-Zeit ja noch obendrein, als ob irgendwie sich kein Mensch für Jesus gewinnen lässt. Und dann habe ich das vor Gott ausgebreitet, obwohl ich ja auch von ihm enttäuscht war, dass da so wenig passiert. Und dann hatte ich ja den Eindruck, lies Johannes Evangelium Kapitel 21. Diesen Bericht, wo die Freunde von Jesus zum zweiten Mal einen Fischzug erleben, bei dem sie die ganze Nacht über nichts fangen. Und morgens steht Jesus am Ufer und sagt, so, dann werft noch mal dahin aus. Er fragt sie erst noch, habt ihr nichts gefangen? Nein, das muss man ja erst mal zugeben. Ja, wir stehen mit leeren Händen da. Und dann sagt Jesus, dann werft noch mal raus das Netz. Und dann ist das so voll, dass das Netz fast platzt. Also reißt in dem Fall. Und mich hat das plötzlich so getroffen, das hat mich noch nie so bewegt, dass Jesus die ganze Nacht doch vorher schon seine Freunde im Auge hatte. Der hat zugeguckt, wie die vergeblich arbeiten und hat sich das ganz in Ruhe zu Gemüte geführt. Und erst am Morgen, als die Enttäuschung maximal ist, kommt er und steht da so am Ufer und fragt, na, habt ihr nichts? Also, das hat er ja nicht hämisch gefragt, aber kommt einem doch so vor, oder? Du bist sowieso schon selber enttäuscht und dann kommt einer und sagt, na, hast nichts zu bringen? Und die können nicht anders als ehrlich sein. Mir sagte mal jemand, Mensch, du bist immer so ehrlich. Er sagt, was habe ich denn sonst, was soll ich denn sonst machen? Mehr habe ich doch gar nicht. Hätte er nicht schon nachts die Fische in das Netz bugsieren können? Warum lässt er uns die ganze Nacht hier fischen? Es ist ja wieder so, man muss Jesus immer sagen, wie die Dinge zu laufen haben. Deshalb beten wir ja auch. Damit er endlich Bescheid weiß. Sonst kriegt er das nicht hin. Oder es ist andersrum. Mitunter lässt Jesus die Enttäuschung maximal werden. Damit wir entdecken, was wirklich los ist. Dass wir mitmachen sollen und dürfen, aber dass wir nicht für den Erfolg zuständig sind, sondern nur für den Gehorsam. Nur zu machen, was Gott uns sagt. Das natürlich mit der Liebe, die wir von ihm empfangen, natürlich. Aber nicht, als ob wir es hinkriegen müssten, was daraus wird. Das hat mich total ermutigt. Und hier spricht Gott Elia jetzt nochmal an, nach dieser Begegnung, oder in dieser Begegnung muss man ja sagen, und fragt nochmal das Gleiche. Was hast du hier zu tun, Elia? Ich weiß nicht, ob ihr das mal verfolgt habt in der Bibel, was Gott eigentlich den Menschen für Fragen stellt. Das sind immer Fragen, von denen man sagen könnte, Gott, das weißt du doch selber viel besser als ich. Du guckst doch ins Herz rein. Aber Gott fragt, weil er uns ernst nimmt. Wir sollen's erfahren. Ja, und dann sagt Elia nochmal das Gleiche vorher. Wir haben uns die Worte ja zurechtgelegt. Unsere Begründungen sind ja die entscheidenden und auch das Einzige, was man sagen kann. Na, so wie ich die Dinge sehe, sind sie nun mal. Und er sagt das nochmal. Die Lage ist ja auch noch überhaupt nicht anders geworden. Und dann schildert Gott ihm, dass er sehr wohl gar nicht tatenlos zugesehen hat. Und dass Elia auch bei weitem nicht der Einzige ist, sondern dass Gott sich noch so eine berühmte Zahl 7000, 7 ist immer irgendwie was mit Gott zu tun hat, also es muss sich gar nicht um eine absolute Zahl handeln, dass Gott sich Leute im Volk übrig gelassen hat, die nicht den falschen Gott angebetet haben. Nur Elia hat nichts davon gemerkt. Er ist gar nicht alleine, auch wenn er sich so vorkommt. Sein beschränkter Blick ist nicht die Wirklichkeit, jedenfalls nur ein kleiner Teil davon. Und nun kann es weitergehen, denn als drittes folgt der Schritt, Gott gebraucht dich. Jetzt schickt Gott Elia wieder an die Arbeit, er gibt ihm Aufträge. Er soll Maßnahmen einleiten, damit der Kampf Gottes um sein Volk und gegen den Götzendienst jetzt weitergehen kann. Und Elia lässt sich senden. Gott lässt seine Leute nicht am Boden liegen, wenn sie gefallen sind. Wenn sie niedergeschlagen sind. Er wusste vorher schon, dass wir die Kraft nicht mitbringen. Er macht weiter mit uns. Auch wenn wir nicht mehr wollen. Und interessant ist hier, man hätte jetzt sagen können, ach komm Elia, mach mal erstmal ein paar Monate Urlaub. Aber wir kommen nicht auf die Beine, wenn wir uns auf die Couch legen und unsere Wunden lecken. Das ist an dieser Stelle, finde ich, ganz bezeichnend. Gott sendet uns, weil er uns gerade dort begegnet, wo wir nicht mehr nur mit unserem Kram uns beschäftigen, sondern mit dem, was ihm wichtig ist. Wer sich Gott erst dann zur Verfügung stellen will, wenn in seinem Leben alles so ist, wie er sich das mal gedacht hat, der macht nie mit. Der verpasst auch das Wesentliche, denn wir machen doch gar nicht mit, weil Gott uns dabei nötig hätte, als ob er es nicht alleine viel besser könnte. Nein, er will uns hier einbauen, um uns zu begegnen. In diesem Fall ist also der Weg, auf den wir uns machen, die Therapie Gottes. Deshalb ist es entscheidend, dass wir der Entmutigung widerstehen. Deswegen habe ich das am Anfang mal so aufgezeigt. Nicht etwas entmutigt mich, sondern ich lasse mir den Mut nehmen. Und die gute Nachricht daran ist, erstens badet Gott nicht in irgendwelchen Vorwürfen und zweitens, ich kann den Mut wieder finden. Ich muss ihn mir nicht nehmen lassen. Leben als Christ bedeutet ja, Jesus ganz zur Verfügung zu stehen. Jesus hat gerufen, komm, folge mir nach. Wir leben also nicht für uns selbst, sondern für den, der für uns gestorben und auferstanden ist. Deshalb lässt Gott sich von allem bewegen, was uns bewegt. Es geht ihn immer direkt an. Es gibt nichts, was dich beschäftigt, was nicht direkt im Herzen Gottes landet. Auch wenn du nichts davon merkst. Und er möchte uns dahin führen, dass wir das, was ihm auf dem Herzen liegt, nun auch in unser Herz mit hineinnehmen. Und das, was er tun will, hängt nicht von uns ab, sondern von ihm. Wir sind nicht für den Erfolg zuständig, sondern für den Gehorsam, also fürs Vertrauen. Und dieses Vertrauen hatte Elia verloren. Und er hat hier nicht erlebt, dass Gott mal kräftig reinschlägt und dann wissen alle wieder Bescheid, einschließlich ihm selbst. Ich habe das mal so gedacht. Ich habe ja in meiner theologischen Ausbildung eine ziemliche niedergeschlagene Zeit erlebt und habe mich damit auch an einen Dozenten mal gewandt. Und er sagte dann, könnte es sein, dass du eine neue Begegnung mit Gott brauchst? Spricht voll mit diesem Bericht. Und ich hatte dann erwartet, dass Gott irgendwas macht, was also auf einen Schlag mich wieder in Stand setzt. Kam so nicht. Zunächst dachte ich auch irgendwie, wann denn nun endlich und so. Nein, es begann damit, dass ich mir während des Studiums wieder Zeit für meine Seelenhygiene genommen habe. Nicht nur lernen, 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 machen, machen, machen. Vielleicht wäre es bei anderen nicht nur Netflix gucken oder YouTube oder vorm Fernseher oder sich mit dem Smartphone beschäftigen. Nicht dies und jenes alles noch wieder basteln und kaufen und machen müssen, sondern Zeit nehmen. Meine Art und Weise sind ganz viel Spaziergänge, bei denen ich dann mit Gott spreche. Dazu muss man nicht immer was sagen. Oft gehe ich auch einfach. Oder sich in Ruhe hinsetzen mit der Bibel und hinhören und die Texte mehrfach lesen und mal langsam und nach jedem Satz mal eine Pause. Zum Beispiel Gebet. Es mögen andere Dinge sein. Wichtig ist, dass wir uns auf die Suche danach machen, wie unsere Seele zur Ruhe kommt und wie wir offen werden für Gott. Einer der Dozenten, mit denen ich im Gespräch war, erzählte mir, dass er immer vor seiner stillen Zeit erstmal ein Musikstück hört, was er schön findet. Und so landet er. Und dass er einfach still ist und weiß, so was an Gedanken jetzt kommt, das passiert auch unter den Augen Gottes. Ja, wichtig ist, dass wir uns sammeln lernen. Und im Laufe der Zeit wurde ich gesund und pünktlich zum Dienstbeginn hatte ich den Eindruck, das, was ich dachte, was nicht mehr passiert, ist jetzt eingetreten. Ich freue mich jetzt sogar drauf, dass Gott mich gebrauchen will. Elia geht und führt die Aufträge Gottes wieder aus. Beziehungsweise lässt dann seinen Nachfolger Elisa auch für manches sorgen. Gott ist gar nicht ohnmächtig, wie er dachte. Zu rechter Zeit greift er ein, damit Menschen erkennen, dass er Gott ist. Nachdem Gott ihm nun so, also auf diese Weise nahe gekommen ist, kann Elia es auch wieder glauben. Gott macht müde Menschen munter. Gott sorgt für dich. Er begegnet dir. Er gebraucht dich. Wo du am Ende bist, ist für ihn noch lange nicht Schluss. Da fängt er erst an. Mir hat schon oft ein Satz des Mathematikers und Philosophen Blaise Pascal geholfen, den ich jetzt auch noch mal euch vortragen möchte. Es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz überlassen. Es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz überlassen. Amen.